Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen allen. Ich glaube, ich habe die wenigsten persönlich begrüßt. Es tut mir sehr leid. Fühlen Sie sich einfach ganz lieb an der Hand geschüttelt heute an diesem Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Tut mir sehr leid, dass Ralf so krank ist. Ich hoffe einfach, er wird schnell wieder gesund. Und ja, lasst uns jetzt gemeinsam auf Gottes Wort hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigttext, naja, Simon hat es ja schon verraten, findet sich im Markus-Evangelium. Ein sehr, sehr langer Tag liegt hinter ihm und seinen Jüngern. Er hat seine Jünger und die Menschenmasse gelehrt, er hat Gleichnisse erzählt vom Sämann und vom Licht und rechten Maß, vom Wachsen der Saat und vom Senfkorn. Und seinen Jüngern hat er erklärt, dass die Gleichnisse dafür da sind, dass man den Geheimnissen Gottes, den Geheimnissen des Reiches Gottes auf die Spur kommt. Und er ist so ein bisschen enttäuscht, als sie das irgendwie nicht so richtig verstehen. Er hat vom Boot aus gelehrt, einfach weil die Menschenmasse zu groß war. Und nun, da es Abend ist, will er die Menschenmenge entlassen. Und da setzt unser Text ein. Wir haben ihn gehört vorhin. Ich lese ihn aber trotzdem nochmal vor. Ihr findet ihn auch, ich sage einfach ihr, ich bin so gewohnt, es tut mir leid, findet ihn auch auf den kleinen Zetteln. Das ist diesmal die Luther-Übersetzung. Vorhin war es, glaube ich, eine andere. Also Markus 4, ab Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wie so oft in den Geschichten um Jesus und seine Jünger können wir uns in unserem Glaubensalltag wiederfinden. Am Anfang steht das Hören auf das Wort Gottes, die Gleichnisse, die er seinen Jüngern erzählt hat. Dann folgt ein Auftrag. Lasst uns hinüberfahren, sagt Jesus seinen Jüngern. Sie hören es, sie sind bereit dazu und sie nehmen Jesus mit. Drei ganz wichtige Punkte. Die Jünger machen, wenn man das so sagen darf, alles richtig. Und da können wir, glaube ich, schon von den Jüngern lernen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei euch in der Gemeinde anders. Aber ich erlebe, dass wir relativ oft in Aktionismus verfallen. Wir sehen, es herrscht Stillstand. Wir denken, es muss weitergehen. Wir kriegen Angst. Und irgendwie investieren wir dann einfach mal unsere Kraft irgendwo, wo wir gerade denken, dass es richtig ist. Manchmal ist es aber dran, dass wir erst warten, dass wir erst hören, dass wir erst im Glauben wachsen und dass wir Geduld haben, bis Jesus sich meldet und sagt: Lasst uns dies oder jenes tun. Und wohlgemerkt, er sagt nicht: Tu du oder tut ihr dies oder jenes, was auch immer es ist, sondern er sagt: Lasst uns dies oder jenes tun. Jesus ist also nicht nur der Auftraggeber, der sagt, ja, geht ihr mal und macht, sondern er ist derjenige, der bei der Erfüllung des Auftrags mit dabei ist. Und ich glaube, dass auch das oft eine Gefahr ist. Wir haben es geschafft, Geduld zu haben. Wir haben uns von Jesus lehren lassen, wir haben uns einen Auftrag erteilen lassen und dann gibt es kein Halten mehr. Auf geht's, wir preschen los und hauen voll rein, wenn ich das so sagen darf. Wir investieren uns, wir tun und machen und nachher sind wir enttäuscht, dass es doch nicht funktioniert hat. Und dann stehen wir da und sagen, warum? Und die Antwort ist dann, weil wir Jesus nicht einbezogen haben. Weil wir unser Tempo gegangen sind und nicht das, was er eigentlich vorgeben wollte. Weil wir nach Erhalt des Auftrags aufgehört haben, auf ihn weiterhin zu hören. Ich meine, von mir sagen zu können, es ist gut, dass mein Mann heute nicht da ist, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin. Also zumindest, wenn ich gesund bin, wenn ich mit meiner ganzen Kraft und Energie einfach reinhauen kann und loslegen kann. Das war aber jetzt die letzten Wochen bei mir nicht der Fall. Das hat schon Anfang Dezember angefangen. Ich dachte, das wäre so eine leichte Erkältung. Da fühle ich mich dann ein paar Tage vorher immer schon so ein bisschen müde und matt. Aber es war eben nicht nur eine leichte Erkältung. Diese Müdigkeit, diese Mattheit, dieses völlig Fertigsein, das wurde immer schlimmer. Und schließlich stellte sich heraus, dass ich irgendein Virus im Körper hatte, was bei mir eine extreme Erschöpfung ausgelöst hat. Also ich habe wirklich 14, 16, 18 Stunden am Tag geschlafen. Glaubt man gar nicht, ist aber so. Also ich habe Krankschreibung gekriegt, lag eigentlich nur rum und habe geschlafen. Und irgendwann ging es wieder aufwärts. Ich habe gemerkt, die Kraft kommt wieder, ich brauche nicht mehr ganz so viel Schlaf und das Virus war auch erwiesenermaßen raus aus meinem Körper und ich dachte, so jetzt kannst du langsam wieder anfangen. Und dann hatte ich hier einen Termin und da einen Termin und eigentlich alles ganz entspannt. Also ich hatte am Montag Bibelstunde, am Dienstag Bibelstunde, am Mittwoch ein Frühstück mit einem Kollegen, Simon war auch da. Am Donnerstag hatte ich Bibelstunde, am Freitag auch noch einen Termin und Samstag Frauenfrühstück, Sonntag Gottesdienst. Also für eine normale Woche, wenn ich gesund bin, ein völlig entspanntes Programm für mich. Eigentlich kein Problem. Ja, eigentlich. Also meine Kraft reichte bis Freitagmittag. Ich habe zum Mittag gegessen und dachte, na komm, leg dich mal eben kurz hin und dann machst du dich an die Predigt, du hast ja noch genug Zeit, das ist alles ganz locker. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin nach 3 Stunden wieder aufgewacht und ich war fix und fertig. Das Frauenfrühstück am Samstag musste ich dann sausen lassen, weil irgendwie hatte ich nachts blöd gelegen. Ich weiß nicht warum. Ich bin 5:45 aufgewacht und die ganze rechte Schulter war völlig blockiert und hat einfach nur weh. Das hat jetzt mit Gemeindearbeit nicht so ganz direkt zu tun, wenn man mal davon absieht, dass ich in einer Gemeinde arbeite. Aber es zeigt doch, dass zumindest ich manchmal doch ziemlich ungeduldig und dickköpfig bin. Dass ich versuche, mein Tempo zu gehen, so wie ich das jetzt für richtig halte. Und in diesem Fall war einfach mein Körper noch nicht so fit, wie ich dachte. Vielleicht sagen Sie auch von sich, ich bin nicht recht geduldig und erkennen sich trotzdem an der einen oder anderen Stelle wieder. Oder auch als Gemeinde. Denn ich glaube, dass man das durchaus übertragen kann. Wir Menschen, wir haben einfach diesen Hang dazu, dass wir alles so tun, wie es uns passt. Ich weiß nicht, es gibt ja auch ein paar Ältere hier. Ich würde sagen, das Hören auf Gott, das zu lernen und sein Tempo zu gehen, ist ein lebenslanger Prozess. Von daher, die Jünger sind sicher nicht immer ein Vorbild für uns, aber in diesem Teil unserer Geschichte schon, denn sie hören die Lehre von Jesus, sie hören den Auftrag und sie nehmen Jesus mit in die Ausführung. Ich lade euch ein, dass wir das persönlich und auch als Gemeinde versuchen. Unsere Geschichte geht dann weiter. Die Jünger sind unterwegs auf dem See, mitten in ihrem Auftrag. Wir wollen ans andere Ufer. Und Jesus ist dabei. Und da geschieht, was oft geschieht, wenn Menschen etwas für Jesus tun. Es geschieht nämlich, dass Gegenwind kommt. Und dieser Gegenwind, das ist nicht nur so ein kleines Lüftchen, sondern dieser Gegenwind, der kommt, wenn man das im griechischen Text nachliest, aus allen vier Himmelsrichtungen gleichzeitig. Also es zerrt und reißt von allen Seiten. Das Boot schlingert, das Boot läuft voll und die erfahrenen Fischer sind vollkommen hilflos. Und Jesus, der hat sich's nicht nur auf einem Kissen so ein bisschen bequem gemacht und guckt der Sache zu. Nein, der schläft. Und man könnte sogar übersetzen, er ist tot. Das ist dasselbe Wort im Griechischen. Gott ist tot. Diesen Satz kennen wir. Es gibt Leute, die sagen das ziemlich offen. Friedrich Nietzsche ist ein gutes Beispiel, der ist durch diesen Satz ja bekannt und berühmt geworden. Andere umschreiben das oder zeigen durch ihren Lebenswandel, dass es für sie eben keinen Gott gibt. Keine Instanz, der sie Rechenschaft schuldig sind, aber auch keinen, auf den sie hoffen können. Und kein Leben, was es nach diesem hier gibt. Deswegen müssen sie alles in dieses eine Leben packen, Ellbogengesellschaft, das Beste für mich, weil danach kommt nichts mehr. Ich behaupte einfach mal, wir können nachher gern drüber diskutieren, wenn es uns gut geht in unserem Glauben, dann schreckt uns das nicht, dann ist uns das relativ egal. Aber wenn es uns schlecht geht, wenn der Sturm aus allen Richtungen an uns reißt, wenn es überall brennt, ja dann kommen vielleicht doch manchmal Zweifel. Wo ist Gott? Hat er uns nicht beauftragt? Hat er uns nicht ausgerüstet? Haben wir nicht immer nach seinem Willen gefragt, auf ihn gehört und danach gelebt? Warum geht es uns trotzdem so schlecht? Warum fühlen wir uns so derartig von ihm verlassen? Und dann ist es gut, wenn wir wissen, wohin wir gehen können mit diesen Zweifeln und Ängsten. Nämlich ganz direkt hin zu ihm. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Jesus, hallo, merkst du es nicht? Mir geht schlecht, wo bist du? Und dann erleben wir, wie er sich zeigt. Dann erleben wir, wie er den Zweifeln, die uns bestürmen, die uns belagern, die versuchen, uns unseren Glauben wegzureißen. Dann erleben wir, wie er diesen Zweifeln und Stürmen einen Maulkorb anlegt. Schweig und verstumme. Diesen klaren, diesen doppelten Befehl, den kann man gar nicht so deutlich im Deutschen sagen, wie der da im Griechischen steht. Da haben wir gar kein Wort dafür. Und ich finde es so wunderschön und mutmachend, die Bildersprache, die dahinter steckt. Weil einer dieser beiden Begriffe bezeichnet tatsächlich das Anlegen eines Maulkorbs. Unsere Zweifel müssen nicht nur schweigen, sie können auch nicht mehr beißen. Ich habe das meinem Mann gestern erzählt, dass ich sagen will, dass Jesus unseren Zweifeln einen Maulkorb anlegt. Und er hat gesagt, nee, das finde ich nicht. Und das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus das tut. Mein Mann hat gesagt, weißt du, das kommt so rüber, als dürften wir keine Zweifel haben. Und das will ich damit nicht sagen. Natürlich dürfen wir zweifeln. Manchmal ist es sogar wichtig, Sachen zu hinterfragen. Manchmal ist es sogar wichtig, Gott zu hinterfragen. Aber ich meine die Zweifel, die uns zerstören, die uns kaputt machen, die versuchen, uns Gott zu entreißen. Und diesen Zweifeln, die uns gefährden, denen legt Gott einen Maulkorb an. Bin ich der festen Überzeugung. Und das bedeutet nicht, dass sich auch die äußeren Stürme legen. Oft bleiben die äußeren Stürme ganz genauso stark und so heftig und zerren an uns. Aber in uns drin, da herrscht dann wieder Ruhe. Weil wir wieder wissen, auf welchem Grund wir stehen und ganz wörtlich, wer da mit uns im Boot sitzt. Man hat jetzt das Bild vorhin von dieser Sandmalerin leider nicht so gut gesehen. Deswegen ist es wahrscheinlich kaum einem aufgefallen. Die Sandmalerin hat aus dem Mast des Bootes Jesus gemacht. Da war dieser schwarze Mast und sie hat noch ein bisschen Sand drauf gemacht und dann mit dem Finger einen weißen Jesus in diesen Mast reingezeichnet. Und das finde ich so schön. Denn ein Mast ist das Wichtigste für ein Boot. Der Mast ist der, der das Boot antreibt. Der Mast stabilisiert das Boot und der Mast gibt dem Boot die Richtung. Und das darf uns Mut geben, wenn die Stürme uns erwarten. Jesus ist derjenige, der uns den Auftrag gibt, der mitgeht, der als Wegweiser da ist, als Antreiber, als Stabilisator und auch als unser Lehrer. Und er legt unseren Sorgen und Zweifeln einen Maulkorb an. Jetzt habe ich noch einen kurzen zweiten Punkt. Ich hoffe einfach, ich habe dafür noch Zeit. Weil das Zweite ist, dass Jesus uns auch herausfordert. Er fragt die Jünger nämlich hinterher: Habt ihr denn noch keinen Glauben? Habt ihr denn nicht zugehört? Habt ihr denn nichts verstanden von dem, was ich erzählt habe und was ich vorgelegt habe? Und auch mich, auch uns fragt er das manchmal. Das ist dann nicht verurteilend gemeint, auch nicht beleidigt, so im Sinne von, naja, komm, mit dir kann ich ja eh nichts anfangen. Aber es ist doch herausfordernd. Jesus gibt uns die Möglichkeit, an unseren Fehlern und an unseren Zweifeln zu wachsen. Das ist manchmal ganz schön hart. Aber es bringt uns eben doch weiter. Und mein allerliebstes Beispiel dafür, ich weiß, es ist abgegriffen, trotzdem, Simon Petrus. Eine meiner Lieblingsfiguren in der Bibel, dieses Großmaul, wenn ich ihn einfach so bezeichnen darf. Dieses Großmaul, das hat versprochen, mit Jesus notfalls sogar zu sterben. Und dann hat er ihn doch verleugnet. Die Angst ums eigene Überleben war zu groß. Und wenn wir dann gucken, was Jesus nach der Auferstehung gemacht hat. Er hat ihm nicht einfach vergeben, im Sinne von Schwamm drüber, vergeben und vergessen, alles in Ordnung. Nein, es gab ein Gespräch am See Tiberias. Manche werden die Geschichte kennen. Und Jesus hat ihn 3-mal gefragt: Hast du mich lieb? Petrus hat ihn 3-mal verleugnet und Jesus hat ihn 3-mal gefragt: Hast du mich lieb? Und hat Petrus damit daran erinnert: 3-mal hast du mich verleugnet. 3-mal frage ich dich, jetzt hast du mich lieb. Aber er hat ihm auch 3-mal den Auftrag erteilt: Weide meine Schafe. Und das hat Petrus getan. Er wurde eine der starken Säulen der ersten Christenheit. Ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, Petrus hat dieses Erlebnis tatsächlich gebraucht, um innerlich so stark zu werden, dass er diese Säule werden kann. Und deswegen ist Jesus nicht nur dieses liebe, blonde Kind aus der Krippe und der gute Rabbi, der durch die Lande zieht und alle heilt und von Gottes Leidenschaft und Liebe erzählt, sondern er ist auch derjenige, der uns herausfordert. Und manchmal sogar ein sehr, sehr harter Lehrer. Viele hier werden davon was erzählen können, denke ich. Und er gibt uns dadurch die Chance zu wachsen. Ein Gedanke hat mich in dieser Geschichte sehr, sehr fasziniert. Ich habe ihn nirgends untergekriegt, aber ich möchte ihn gerne teilen. Und zwar, das war vorhin, als die Sandmalerin gemalt hat, nicht so. Aber wenn man in den Text guckt, steht in diesem ganzen Text nicht ein einziges Mal der Name Jesus. Er steht sogar im ganzen Kapitel, im ganzen 4. Kapitel des Markus-Evangeliums kein einziges Mal der Name Jesus. Da steht nur, er tut und er und sie gehen zu ihm hin und sie hören ihm zu und so weiter. Und unser Text heute endet mit dieser furchtsamen Frage der Jünger: Wer ist der, Wer ist das? Und ein paar Zeilen weiter ist es ausgerechnet ein Geist, der einen Menschen besessen hat, der ihn beim Namen nennt, diesen Jesus. Er sagt nämlich, was willst du von mir, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Und das ist die Antwort auf die Frage der Jünger. Sie fragen, wer ist der? Und der Geist sagt, das ist Jesus. Das ist der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Und dieser Jesus, der ist an unserer Seite und der sitzt in unserem Boot. Und deswegen können uns die ganzen Stürme und Zweifel nichts anhaben. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.